Ja, herzlich willkommen. Wer von euch fühlt sich momentan unter Druck? Ihr müsst nicht aufzeigen, aber oder hat das Gefühl, dass er gerade niedergedrückt wird von irgendwas, was ihn beschäftigt? Oder wer von euch hat so eine Zeit gerade hinter sich gebracht? Manchmal ist es so, dass man dann, wenn man durchgetaucht ist durch so eine Zeit, irgendwann sich denkt, okay, jetzt wird's wieder besser. Manchmal sind es auch nicht so die großen Herausforderungen, die einen so, finde ich, so richtig zu Fall bringen, sondern irgendwas, was uns über lange, lange Zeit belastet und was uns irgendwann auffrisst oder auslaugt, dass man sich so richtig leer fühlt. Es gibt ja viele Menschen, die sich irgendwie leer oder sinnlos fühlen, oder die meisten Menschen machen in ihrem Leben mal so eine Phase durch, wo sie irgendwie das Gefühl haben, es gibt keinen Ausweg aus dem, wo sie gerade sind. Und ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber wenn ich durch so eine Phase gehe, wo ich so besonders viel belastet werde, komme ich irgendwann einmal an einen Punkt, wo ich einfach zumache, wo ich dann überhaupt keine Emotionen mehr zulasse, wo bei mir einfach so nach dem Motto, das musst du jetzt aushalten, und aus lauter Angst oder Trotz, nicht mehr verletzt zu werden, mache ich einfach ganz zu. Also so nach dem Motto, es ist besser, bevor ich jetzt noch schlimmere Sachen empfinde, lieber nichts mehr zu empfinden. Das sind so Phasen, in denen man den Eindruck hat, ich kann eigentlich nicht mehr. Oder das halte ich nicht mehr lang aus. Oder ich will nicht mehr. Und gleichzeitig die Frage, Gott, wo bist du in all dem? Phasen, wo man nichts mehr fühlt oder nichts mehr fühlen will. Oder so viel fühlt, dass man glaubt, man explodiert. Und wie gesagt, ich habe so eine Phase auch, oder mehrere so Phasen gehabt, aber eine war ganz besonders schlimm und da habe ich Gott auf sehr radikale Weise erlebt. Und genau dann, als ich eigentlich am Tiefpunkt war. Und diese Zeit war schlimm, aber ich möchte sie trotzdem nicht missen, weil ich sonst heute nicht diejenige wäre, die ich bin. Unter Druck. Warum Druck nicht immer negativ ist und wann es zu viel ist und wann Druck quasi nicht von Gott ist. Das ist eine neue Predigtserie, die ich heute starte, mit dem klingenden Titel Unter Druck. Und ich möchte in den nächsten beiden Gottesdiensten was dazu quasi das Thema näher beleuchten, und später kommt dann Andreas auch noch. Und heute beginne ich mit dem Thema Verwurzelung und Identität, weil ich denke, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie wir Druck spüren oder was Druck mit uns macht. Und nächste Woche vertiefe ich dann weiter und gehe darauf ein, wie wir damit umgehen, wenn wir unter Druck kommen oder wenn wir bedrängt sind. Und da ist eben dieses schöne Thema Verwurzelung und Identität. Das ist mir, eben über das bin ich gestolpert. Was sind meine Wurzeln? Wie sieht Gott das? Und was bedeutet es, die Identität Gottes zu haben? Wurzel ist ja ein sehr vielfältiger Begriff. Sehr oft denken wir da botanisch, also so an einen Baum, an die Wurzeln einer Pflanze. Man kennt es auch aus der Mathematik. Das bekannte Wurzelziehen, das hat vor allem in der Prätaschenrechner-Ära, glaube ich, einigen Leuten den letzten Nerv gekostet. Oder die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt ist auch nichts besonders Prickelndes, würde ich sagen, wo Zahnwurzeln abgetötet und stillgelegt werden. Oder eben auch in der Botanik. Also was allen gemeinsam ist, ist, dass in die Tiefe gegangen wird. Also in einem Fall, in einem Fall wird das Potenzieren umgekehrt, im anderen Fall das, was der Zahn im Kiefer, also der Zahn, der im Kiefer verankert wird, wird behandelt. Und im dritten Fall geht es ums Leben und Wachstum der Pflanze. Und genau das ist eigentlich auch die botanische Definition von Wurzel. Sie dient primär der Aufnahme von Nahrung und Wasser. Okay. Ja. 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 Grün und trotzdem tot. Aber es leuchtet auch nicht. Ah! Okay. Also eine Wurzel dient primär der Aufnahme von Wasser und den darin gelösten Mineralstoffen sowie der Befestigung der Pflanze an ihrem Standort. Und die Wurzel wächst in ein Substrat, also meistens in das Erdreich hinein, während der Spross, also die Sprossachse quasi, mit dem, also in dem Fall der Stamm mit den Blättern, dem Licht entgegenwächst. Also das ist so die Definition laut Wikipedia. Ja, also das heißt, eine Pflanze erhält ihre Nahrung primär mit Hilfe der Wurzeln. Sie ist gut verankert, sie ist verbunden mit dem Boden und der Boden hält sie und ernährt sie. Also die Wurzeln halten sie. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Baum kennt. Das ist meine Nemesis, dieser Baum. Es ist ein Ahorn. Und ich weiß nicht, ob jemand einen Ahorn in seinem Garten hat oder einen netten Nachbarn, der so einen Baum hat. Aber der macht gefühlte 1000 Ableger im Jahr. Und er hat Wurzeln mit dem Gefühl, dass sie bis zum Erdmittelpunkt reichen. Das heißt, selbst ein Ahornbäumchen dieser Größe hat Wurzeln ohne Ende. Ja? Also das ist für mich so das Synonym für einen Baum, der nicht umzubringen ist. Und wie nährt sich so ein Baum? Wir haben gesagt, ja, von unten, von der Erde. Und wir sind sehr bekannt, wir brauchen Regen, es kommt Wasser von oben. Was aber das Problem ist, wenn wir nur Regen von oben haben, ist, dass die Bäume oder viele Blätter ja so gebaut sind, dass das Wasser einfach abperlt an ihnen. Und die Blätter selber haben nicht die Kapazität, so viel Nährstoffe aufzunehmen, sondern das meiste muss über den Boden aufgenommen werden. Warum erzähle ich euch da, mache ich da so einen Exkurs in die Botanik? Auch wir Menschen haben Wurzeln. Wurzeln, die uns irgendwo im Leben verankern und die uns Halt geben und die uns ernähren. Und viele Menschen verstehen die Wurzel als das, was sie bei der Geburt kriegen. Also sie sagen, ja, meine Wurzeln liegen in dem und dem Land oder in der und der Kultur. Aber es ist so viel mehr als das eigentlich. Weil wenn ich von dort verpflanzt werde, wo ich herkomme quasi, also von dort wegkomme, dann verändert mich das ja als Mensch. Und trotzdem habe ich aber Wurzeln. Und jeder Mensch hat irgendwo eine Sehnsucht, wo dazu zu gehören, irgendwo verankert zu sein in seinem Leben. Also selbst Menschen, die immer irgendwie unterwegs sind, sind doch irgendwo Suchende, die irgendwo dazugehören wollen. Und ich würde gern also den folgenden Vergleich anstellen. Wir Menschen sind eben wie dieser Baum mit Wurzeln, Stamm und Baumkrone. Und Gott ist dabei das Substrat, die gute Erde. Und der Heilige Geist ist das Wasser und die Nahrung. Und jetzt möchte ich euch fragen, welcher Baum wächst gut? Ein Baum, der in eine gute Erde gepflanzt ist, der in ein gutes Substrat gepflanzt ist. Und wie ich schon gesagt habe, doch das allein genügt nicht. Also es genügt nicht, dass ein Baum einmal in seinem Leben eine gute Erde kriegt und einmal gute Wurzeln hat. Weil ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, bei Zimmerpflanzen, irgendwie wird die Erde immer weniger. Also wenn man die in einen Topf tut, die Pflanze wächst zwar im Idealfall munter, aber irgendwann ist in dem Topf keine Erde mehr drin. Und dann kann es sein, dass die irgendwann schön und groß gewachsen ist, aber irgendwann verhungert die, weil sie einfach keine Nahrung mehr kriegt. Und Gott gibt jedem von uns von seiner guten Erde. Und jeder Mensch bekommt von Gott auch gute Erde und eine Wurzel, die ihn festhält. Aber wir brauchen eben auch Nahrung, damit diese Erde nicht auslaugt und damit eben wir immer tiefere Wurzeln bekommen können. Und wie gesagt, Gott gibt uns eine gute Basis, die Erde. Er gibt uns auch Wurzeln. Aber wir brauchen laufend neue Nahrung, damit wir eben wachsen können. Und die Nahrung sind eben seine Worte und seine Wahrheit. Und zwar, dass wir die nicht nur hören, sondern auch annehmen. Ich habe mir das so überlegt, dass das ist, wie wenn wir Gottes Worte einfach nicht hören wollen, wie als würden wir ein Gefäß um unseren Baum herum machen, um unsere Wurzeln und einen Deckel oben drauf tun. Dann kann es noch so viel drauf regnen oben und wir können noch so viel Wasser von irgendwo bekommen, aber das kommt nie zu uns durch. Und wenn wir aber ein fest verwurzelter Baum sind und wirklich ja offen sind für die Nahrung von Gott, dann halten wir einfach jeden Sturm stand. Ein Baum, der gut verwurzelt ist, der kann oben durchgerüttelt werden, der kann oben beschnitten werden, mit dem kann man ziemlich viel anstellen, der wird trotzdem immer wieder neu sprießen. Viele Bäume gibt es, die wirklich in Stürmen gebogen werden, bis zum Äußersten. Aber sie bleiben trotzdem fest verwurzelt. Und oft verstehen wir dieses Prinzip nicht in unserem Leben. Ich kenne das selber von mir. Und ich habe da so einen Vergleich hergenommen. Ich nenne das Gießkannen-Christentum. Das ist ungefähr so, wie wenn man in eine Badewanne hineinspringt, einmal in der Woche, um sich quasi im Gottesdienst sauber zu waschen. Und den Rest der Woche vergisst man irgendwie, dass Gott für einen da ist. Also das ist so dieses oberflächliche Reinigen. Und dann ist quasi wieder gut. Wir schauen an der Oberfläche gut aus, aber in Wahrheit verhungern wir innen drin. Und im Trubel und in dem Lärm von unserer Welt und den ganzen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, kommen wir in Kontakt mit so vielfältiger Nahrung. Also nicht nur reinem Wasser oder dem, was Gott eigentlich für uns gedacht hat, sondern auch vielen anderen Einflüssen sind wir einfach ausgesetzt. Ich nenne es mal so. Und wir neigen als Menschen dazu, einfach die Nahrung zu nehmen, die unsere Baumkrone schön aussehen lässt. Ja, so wie bei dem Baum hier, das schaut wunderschön aus, die Baumkrone. Aber wenn wir immer nur etwas nehmen, was quasi unsere Krone schön aussehen lässt, werden wir irgendwann innen verhungern. Das ist so, wie ich das Beispiel vorher gebracht habe. Wenn man einfach nur mit der Gießkanne immer ein bisschen drüber gießt über eine Pflanze, wird diese Pflanze irgendwann wahrscheinlich nicht mehr genug Wasser haben, weil die wenigsten Pflanzen haben die Fähigkeit, nur über die Blätter ein bisschen Nahrung aufzunehmen, sondern wir werden irgendwann unten im Topf was gießen müssen. Oder der Baum muss von tiefer unten Wasser bekommen, nicht nur von der Oberfläche. Und genau das ist auch, wenn wir uns eben zumachen und nur von oben unsere Blätter gießen, dann haben wir irgendwann einmal keine Nahrung mehr. Dann sind wir wie diese Topfpflanze, die einfach kein Substrat mehr bekommt. Und diese fundamentale Erkenntnis, dass wir mehr brauchen als nur ein bisschen Regen, habe ich überraschenderweise schon sehr früh in der Bibel finden können, nämlich ganz, ganz am Anfang der Schöpfung, weil das erste Wasser, das Gott entstehen ließ, bevor es Regen gab, war das Grundwasser. Und so ging es weiter, nachdem Gott der Herr der Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Also Grundwasser war also das erste Wasser für unsere Pflanzen. Und ich sehe das so, dass Gott unser Grundwasser sein möchte. Also das Wasser, das uns immer am Leben erhält, das immer unsere Wurzeln neu versorgt mit Nahrung und uns wachsen lässt. Eine schöne Analogie findet man da noch etwas später im Jeremia. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wie wir wissen, ist Gottes Wasser ja mehr als nur Wasser. Es ist eben ein lebendiges Wasser, weil es länger wirkt als nur im Moment. Und auch Jesus gibt uns später das Versprechen der Ströme lebendigen Wassers, eines Wassers, das eben mehr ist. Also es zieht sich im Prinzip dieses Thema der Wurzeln und des Wassers durch die ganze Bibel. Es gibt wahrscheinlich noch 100 andere Stellen mehr. Ich habe mir diese drei exemplarisch rausgesucht. Im Johannesevangelium können wir lesen: Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser aufgehen, wie ein starker Strom. Und damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Und genau in der Herrlichkeit sind wir. Jesus ist gekommen, für uns gestorben. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus und wir brauchen den Heiligen Geist. Gott gibt uns die Wurzeln und die Erde, damit wir Halt finden können. Der Heilige Geist gibt uns das Wasser und die Nahrung, damit wir wachsen können. Und Jesus ist im Prinzip unser menschgewordenes Vorbild mit seinem Leben und Wirken. Ein Vorbild, das wir nachleben, damit wir uns nie abgeschnitten fühlen von Gott. Jetzt kann so manch einer argumentieren: Naja, aber es ist ja schön, dass wir jetzt ein fest verwurzelter Baum sind, ein mächtiger Baum, aber ein Baum kann ja auch gefällt werden. Aber, und das war für mich dann die wirklich coole Erkenntnis, absolut nichts Neues, aber trotzdem eine ganz tolle Erkenntnis für mich: Gott ist auch unsere Identität. Und ich vermische da jetzt ein bisschen Wurzeln mit Identität, obwohl man es eigentlich nicht vermischen darf, aber sie sind sich doch sehr ähnlich. Und das Thema Identität als Kinder Gottes wäre eigentlich eine eigene Predigt, aber ich gehe trotzdem kurz darauf ein, weil es mir einfach so wichtig ist, damit ihr versteht, worauf ich raus will heute. Mich beschäftigt das Thema ja schon sehr lange, also was sind meine Wurzeln, was heißt Identität als Kind Gottes? Das ist so abstrakt, der Begriff. Und auf der anderen Seite spüre ich in meinem Herzen schon sehr lange, dass Gott eigentlich immer an meiner Seite ist, auch wenn es mir nicht besonders gut geht oder wenn ich ziemlich unter Druck bin und ich das Gefühl habe, ich komme irgendwo nicht mehr raus. Dann weiß ich irgendwo ganz tief drinnen, Gott ist immer an meiner Seite und ich werde alles irgendwie schaffen mit Gott. Aber ich konnte nicht in Worte fassen, wieso ich das weiß, oder ich habe keine Erklärung dafür gehabt. Es gibt manchmal so Situationen, da liest man was in der Bibel und kann es im Herzen nicht fühlen, obwohl man es im Geist weiß. Und dann gibt es manchmal Dinge, die weiß man irgendwie im Herzen, aber kann es nicht in Worte fassen. Und dann braucht es manchmal so einen Moment der Klarheit, wo man das einfach irgendwie verbinden kann miteinander. Und einen Moment eben, seitdem ich weiß, dass Gott immer mit mir ist, war eben der Moment, dass ich Christ wurde. Bei einer Wanderung vor einer Hütte, da habe ich quasi mein Leben, wenn man so hochtrabend sagen will, Jesus gegeben. Also ich habe einfach mir gedacht, ja Jesus, ich mag einfach mit dir gehen und ich will dir einfach vertrauen, dass du immer bei mir bist. Ja. Und das habe ich seitdem und das ist nur stärker geworden. Aber ich habe nicht verstanden, eben wie ich das formulieren kann und woher das kommt. Und dann bin ich über das gestolpert und seitdem, ich habe es schon 100-mal gelesen und trotzdem hat es erst in dem Moment irgendwie, ja, wie war das, wie eine Erleuchtung für mich. Das Wort Identität stammt aus dem lateinischen Identitas, das Abstraktum von idem, dasselbe. Und ganz am Beginn der Schöpfungsgeschichte stellt Gott absolut klar, dass wir seine Kinder sind. Eigentlich ja sogar noch viel mehr. Wir sind ein Teil von ihm und er ein Teil von uns. Das können wir lesen in 1. Mose 1,27. Das ist das. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Oder in einer anderen Übersetzung, also in der Hoffnung für alle, können wir lesen: So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Wir haben also Gottes Identität. Sprich, wir sind dasselbe. Das heißt jetzt nicht, dass wir Gott sind, weil er ist immer noch unser Schöpfer, also derjenige, der einfach das gesamte Bild kennt. aber wir sind ein Teil von ihm. Also wir sind nicht nur, jedes Kind ist ja auch ein Teil seiner Eltern. Und insofern sind wir auch einfach ein Teil von Gott. Und das klingt unglaublich banal. Man hat wahrscheinlich das schon x-mal gelesen und sich gedacht, ja, eh klar. Aber ich finde, wenn wir das verinnerlichen, verändert das einfach alles. Also in unserem Leben. Und für mich ist das einfach die Erklärung, warum ich das fühle. Warum ich einfach fühle, dass Gott immer bei mir ist, auch wenn es noch so schwierig ist gerade. Und gerade vorher haben wir gesungen, der mich heilt, der setzt mich frei. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis einfach auch irrsinnig viel freisetzen kann in jedem Einzelnen von uns. Es ist einfach so wichtig zu wissen, finde ich, und ich korrigiere nicht, eben nicht nur zu wissen, sondern auch mit dem Herzen zu fühlen, wer mich hält und wer mich trägt und wem ich gleich bin. Damit ich eben in schwierigen Zeiten was habe, wo ich mich anhalten kann. Weil es nur im Kopf zu wissen, ist oft einfach zu wenig. Es ist aber auch wichtig, damit ich offen bin, zu hören, wo Gott meine Richtung ändern will, wo er mich vielleicht wieder auf den richtigen Kurs bringen möchte. Und ich wiederhole es nochmal, wir sind Kinder Gottes, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wir sind dadurch in ihm verwurzelt. Und da kommen für mich Identität und die Wurzel wieder zusammen. Wir haben einfach unseren Ursprung in ihm. Und das ist auch was, was uns niemand nehmen kann. Kein Unrecht, kein Druck, kein Gefühl, abgeschnitten zu sein, kann uns diese Wahrheit wegnehmen, dass wir die Identität mit Gott haben. Und ich habe das vorher beschrieben wie den Topf, den wir um uns bilden. Also wenn wir uns einkasteln, wenn wir uns abgeschnitten von ihm fühlen, dann ist das so, unsere Wurzel verkümmert irgendwann. Wir verkümmern, aber an unserer Identität mit Gott ändert das nichts. Und da kommt dann auch wieder dieser schöne Spruch herein, dass wir die Tür aufmachen müssen. Gott klopft an und wir sind diejenigen, die es wieder aufmachen, indem wir uns wieder Gott zuwenden. Und jetzt werden mich manche Leute fragen, ja und bitte, wie spüre ich das, meine Verwurzelung, meine Identität? Weil es ist nicht immer einfach, Gott wahrzunehmen. Und ich kenne auch Menschen, die mir schon gesagt haben, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört, ich weiß es nicht, ich bete, ich lese in der Bibel, aber er spricht einfach nicht zu mir. Und ich möchte genau diesen Menschen zusagen, ihr habt Gott gehört und gesehen, aber vielleicht nicht so, wie ihr es erwartet habt oder so, wie ihr gelernt habt, dass Gott wahrzunehmen ist. Weil das war für mich auch eine Erkenntnis. Das ist nicht für jeden gleich. Es stellt sich nicht jeder, der betet, da schreit Gott, hallo, ich bin hier und tue dies. Sondern das ist sehr verschieden für unterschiedliche Menschen. Und da habe ich zwei, ich nenne es jetzt so blöd, Aufgaben, die ich euch heute mitgeben möchte. Und die eine ist, ich würde es euch. Gut. Also die Verwurzelung spüre ich, indem ich Gott in meinen Alltag integriere und Dinge im Verborgenen praktiziere. Was meine ich mit Gott in den Alltag integrieren? Das ist sicher auch was ihr schon 100-mal gehört habt. Und viele treue Christen, oder die meisten von uns würden jetzt wahrscheinlich sagen, lies in der Bibel und hör auf das und dann hast du Gott in deinen Alltag integriert. Das stimmt. Aber ohne Heiligen Geist, ohne eine ehrliche Beziehung zu Gott, ist die Bibel ein Buch mit 1000 Worten und das war's. Wichtig ist also eine Begegnung, eine Beziehung mit Gott. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist für viele Menschen schwierig, Gott einfach wahrzunehmen oder zu hören, vor allem wenn sie viel um sich haben, viel Trubel, viel anderer Nahrung ausgesetzt sind. Und wie gesagt, manche Menschen hören ja wirklich seine Stimme, aber es gibt auch genug Menschen, die Gott einfach so nicht wahrnehmen. Und worauf will ich hinaus? Wir haben ja festgestellt, dass Gott in allem, das uns umgibt, ist und das ein Teil von uns ist. Das heißt, er kann im Prinzip auch durch alles und durch jeden zu uns sprechen. Und daher können wir auch überall Gott begegnen. Und das ist immer möglich. Ich nehme da gern mich zum Beispiel. Ich tue mir extrem schwer mit einer stillen Zeit. Jeder, der mich kennt, also außer an Tagen, wo ich krank bin, fällt es mir extrem schwer, 5 Minuten still zu sitzen und einfach nur in Ruhe zu beten. Nach spätestens 5 Minuten kreisen meine Gedanken ganz woanders hin und ich gehe im Kreis spazieren. Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ich Gott am nächsten sein kann und wie ich stille Zeit mache. Das kann ich nämlich am besten machen, wenn ich 14 Kilometer laufen gehe. Weil da kann ich nichts anderes machen, als monoton vor mich hinzulaufen. Und das ist meine Zeit, wo ich Gott begegne. Ich höre mir Predigten an, ich bete, ich kriege extreme Inspirationen, weil ich dankbar bin, in der Natur unterwegs zu sein. Und das ist sicher ein extremes Beispiel, aber jeder Mensch kann Gott begegnen auf seine Weise. Und deswegen möchte ich das als Ermutigung nehmen, einfach für euch eine Methode zu finden, wie ihr Gott im Alltag spüren könnt. Oder einfach, ich erfahre ihn oft in ganz kleinen Dingen. Da kriege ich plötzlich ein Gefühl der Dankbarkeit und weiß einfach, ja, danke Herr, das war so ein kleiner Moment. Und indem wir das mehr und mehr sehen, können wir auch immer mehr diese Nahrung aufnehmen, die einfach Gott für uns bereitet hat und dann einfach wachsen. Dann wirst du eben gebogen und gebeutelt und geschüttelt in deinem Leben, aber du hast feste Wurzeln. Und das Zweite ist noch, praktiziere Dinge im Verborgenen. Und das hört sich jetzt so geheimnisvoll an und hat so einen bisschen unmoralischen Touch vielleicht. Aber das ist deshalb, weil wir gerade, wenn wir Verfehlungen begehen oder Dinge nicht in Ordnung sind in unserem Leben, dann verheimlichen wir die ja sehr gerne. Also wenn es nur die kleinen Lügen sind oder niemand ist ja stolz auf Verfehlungen und die versuchen wir ja eher zu vertuschen. Und unsere, ja, wie auch immer, vermeintlichen Heldentaten oder die tollen Sachen, die wir machen, die stellen wir natürlich gerne ins Rampenlicht. Und ich möchte das jetzt auch nicht absprechen, dass wenn man irgendwo Erfolg hatte oder etwas Tolles gemacht hat, dass man das nicht auch mitteilen darf. Ich sage mal, mit Facebook und Instagram haben wir sicher an die Spitze getrieben, unsere Heldentaten ins Rampenlicht zu stellen und unsere eigenen positiven Sachen. Aber das hat es eigentlich schon zu Urzeiten gegeben. Eigentlich seit dem Sündenfall versuchen Menschen ihre positiven Sachen ins Licht zu rücken, sei es jetzt ihre kriegerischen Heldentaten oder ihre kleinen Sachen im Alltag. Jeder möchte der Stärkere, der Bessere, der Schönere, wie auch immer sein oder die Schönere. Aber der Kernpunkt ist einfach, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und mit diesen praktiziere Dinge im Verborgenen meine ich, einem Nachbarn helfen, ohne dass man wem davon erzählt. Jemandem Geld geben, ohne es zurückzuwollen, ohne es wem zu erzählen. Kleinigkeiten. Und das Schöne ist, Gott weiß das und wird das segnen. Da gibt es auch eine schöne Stelle im Matthäus-Evangelium. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt heißt, dass wir nicht mehr in der Öffentlichkeit beten dürfen. Aber es soll, glaube ich, diese Pharisäer-Mentalität, sage ich jetzt einmal, also von der Abstand nehmen, wo wir quasi sagen, seht alle her, ich bin ja so fromm, ich bete und ich gebe und ich tue dies und jenes. Und ich weiß, wie schwer das ist. Als mitteilungsbedürftiger, offener Mensch fällt es mir besonders schwer, Dinge im Verborgenen zu tun. Was will ich heute zusammenfassend sagen? Ich glaube einfach an das Segensprinzip in der Bibel. Wir haben eine Identität in Gott, sind fest verwurzelt in ihm und empfangen regelmäßig Nahrung durch den Heiligen Geist. Und dann werden wir zum Segen für andere. Indem ich eben handle, wie Jesus es mir vorgelebt hat, zum Beispiel im Verborgenen zu geben, kann Gott eben durch mich wirken zum Segen für andere. Und überleg dir mal selber, was wäre, wenn du nur noch wenige Tage in deinem Leben hättest? Was wäre für dich wirklich wichtig? Ich spreche da vom Fußabdruck, vom Erbe, das wir uns hinterlassen. Und das Schöne ist, wenn wir unsere Identität in Gott haben, und die haben wir, und die auch wahrnehmen, dann haben wir automatisch ein Erbe durch ihn. Und weil er ein Teil von uns ist, wollen wir auch immer mehr sein wie er. Und dadurch tun wir seine Werke. Nicht, weil wir die Werke aus eigener Kraft und aus eigenem Nutzen und eigenem Zweck tun wollen, sondern weil Gott einfach ein Teil von uns ist und wir uns ihm zuwenden, tun wir dies. Und egal, ob das jemand anders sieht oder das zu schätzen weiß. Da war mal ein wunderbares Interview mit der Maria, also mit der Mutter Teresa. Ich habe das leider nirgendwo mehr gefunden. Das habe ich einmal in meinem Leben gehört und das hat mich so tief bewegt, dass ich das seitdem irgendwie mit mir trage. Da hat ein Reporter die Mutter Teresa gefragt, ja, wieso sie sich denn so für die armen und aussätzigen Menschen dieser Welt einsetzt und ob die das überhaupt wertzuschätzen wissen, ja, weil da hat sie gerade irgendwo, ich glaube, Alkohol- oder Drogenabhängige betreut und so weiter. Und der Reporter hat sie das eben gefragt. Und sie hat daraufhin geantwortet, sie tut das nicht, weil jemand anderes quasi dazu Danke sagt. Sie macht das für Gott und für diesen Menschen. Und was dieser Mensch mit diesem Geschenk tut, ist seine Verantwortung. Und das hat er vor Gott zu verantworten. Aber das urteilt sie nicht im Vorhinein, sondern sie gibt. Und was dieser Mensch mit diesem Geschenk tut, ist seine Verantwortung und nicht ihre. Und das hat mir so gut gefallen, weil das einfach auch Gottes Reich widerspiegelt. Er schenkt, ob wir das jetzt annehmen oder nicht von Gott, das ist unsere Entscheidung. Und das zeigt mir, wiederholt ihr nicht die Bestätigung von Menschen. Das sind wie Fahnen im Wind. Oder um wieder auf meinen schönen Baum zurückzukommen, Menschen sind wie Vögel, die davonfliegen. Sie sind kurz ein Schmuck. Sie profitieren von meiner schönen Baumkrone. Sie suchen Schatten. Aber sie bringen nicht die Nahrung, die ich zum Wachsen brauche. Und im schlimmsten Fall nehmen sie sogar alle Früchte mit und lassen den Baum kahl zurück. Das Lob von Menschen kommt nämlich oft sehr schnell und ist genauso schnell wieder weg. Und genauso schnell bleiben wir verwundet zurück. Und Gottes Bestätigung wiederum ist wie ein Dünger für deine Wurzeln. In unserem Leben wüten oft Stürme, wir werden gebogen, wir werden niedergedrückt, aber mit Gott bleiben wir fest verwurzelt. Und damit halten wir durch, auch wenn der Druck kommt. Doch das ist eine andere Geschichte und eine andere Predigt. Und die hört ihr nächste Woche. Amen.